Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Es sind bewegte Tage in Österreich, in der österreichischen Innenpolitik. Man denkt immer in Österreichs Innenpolitik, es kommt, es geht eigentlich nicht mehr, aber wir werden eigentlich jedes halbe Jahr eines Besseren belehrt. Seit gestern hat Herbert Kickl den Regierungsauftrag von Alexander Van der Bellen bekommen und heute ist er erstmals aufgetreten und hat ein längeres Pressestatement, eine Presseerklärung abgegeben und mit dem werden wir gleich starten in die Runde mit Gerald Gross, hallo.
Servus Niki.
Und Sebastian Born-Mehner.
Hallo.
Beide Herren waren am Wochenende schon ordentlich im Einsatz, aber jetzt natürlich zur bewährten Sendezeit am Dienstag sind alle gespannt auf eure Analyse. Sebastian, starten wir mit dir. Mhm. Herbert Kickl Statement einerseits heute und den Regierungsauftrag, den er bekommen hat. Wie wirkt Herbert Kickl auf dich? Ist das ein anderer Herbert Kickl als noch vor ein paar Tagen? Ist das ein staatsmännischer Herbert Kickl jetzt?
Es ist auf jeden Fall ein extrem professioneller Herbert Kickl. Das muss man sagen. Er hat sich in den letzten Wochen sehr professionell verhalten, weil er einfach Ruhe gegeben hat. Er hat sich das erste Reihe fußfrei angeschaut und hat nicht jeden Tag eine hämische Pressekonferenz gemacht. Und auch die heutige Pressekonferenz war nicht von Häme, Spott oder Überheblichkeit geprägt, sondern eigentlich von einer erstaunlichen Klarheit. Wundert mich nicht, er hat ja eigentlich schon direkt nach dem Wahltag einen Fahrplan vorgelegt für einen dreiwöchigen Verhandlungsmarathon, innerhalb dessen er, ähnlich wie in der Steiermark quasi, Regierung bilden könnte, hat auch schon die Leitlinien, das werden wir nachher noch besprechen, vorgegeben, also die Punkte, die für die FPÖ besonders wichtig sind. Und nach dem gleichen Muster habe ich das Gefühl, ich möchte das jetzt durchziehen. Herbert Kickl ist diesbezüglich meiner Meinung nach den anderen Parteien weit voraus, weil diese Form von klarer, präziser und professioneller Kommunikation könnte man sich von einer SPÖ und ÖVP nur wünschen. Muss ich neidlos anerkennen und es ärgert mich natürlich auch ein bisschen, dass andere es nicht schaffen, diesen Plan vorzulegen, den Herbert Kickl da hingelegt hat. Ob das tatsächlich gelingen wird, das ist jetzt die große und spannende Frage. Denn Herbert Kickl hat sich heute dort hingesetzt und man merkt ihm schon an, dass er die Ruhe ein bisschen weg hat. Weil entweder es gelingt ihm jetzt, eine Regierung zu bilden nach seinen Vorstellungen, und das hat er schon klar zum Ausdruck gebracht. Er hat nicht auf die ÖVP runtergetreten, aber er hat schon sehr klar durchklingen lassen, dass das Ganze jetzt nach seinen bzw. nach den Vorstellungen der FPÖ abzulaufen hat. Sollte das nicht funktionieren, na, was ist die Alternative? Neuwahlen. Und was werden Neuwahlen bringen? Noch einmal 3-5% mehr für Herbert Kickl und dann wieder am Schluss denselben Auftrag bekommen und er wird noch selbstsicherer dort sitzen können. Also ich glaube, momentan läuft die Zeit eindeutig für Herbert Kickl und ich würde mir wünschen, dass einerseits die Österreichische Volkspartei noch einmal in sich geht und vor allem das starke Echo, das wir jetzt, wir werden nachher auch drüber sprechen, von Franz Fischler, aber auch von vielen Leuten aus der Basis kommt, wo Menschen sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen einfach nicht Juniorpartner unter Herbert Kickl sein, das noch einmal in sich geht. Und auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, auch wenn ich nicht Parteimitglied bin, dass die Sozialdemokratie jetzt endlich einmal beginnt, in die Selbstreflexion zu gehen und sich Gedanken zu machen, wie können sie dafür sorgen, dass egal ob jetzt bei baldigen Neuwahlen oder bei Neuwahlen in 3 oder 5 Jahren die Sozialdemokratie wieder in der Stärke abgebildet ist, wie ich glaube, dass dieses Landes braucht.
Wie erlebst du Herbert Kickl? Ist es ein anderer Herbert Kickl, den wir da erlebt haben in den letzten Stunden?
Herbert Kickl ist Herbert Kickl. Er hat sich nicht verändert. Er ist klar, er ist präzise, er ist berechenbar. Es gibt in seinen Äußerungen kein Missverständnis. Er lässt teilhaben an seinem Seelenleben, die politischen Verwundungen eines Wahlkampfes, aber im Gegenzug die staatstragende Sicht dennoch zusammenzuarbeiten zu wollen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, vorsichtig zu sein und dennoch in die Zukunft zu blicken. Wenn wir zurückblicken, ganz kurz, auf 100 Tage, dann waren das 100 verlorene Tage für Österreich. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und im Übrigen, ich gratuliere Ihnen zu Ihren Worten heute, Herr Dr. Born-Mehner, die konnte ich zu 99% unterschreiben. Und ich finde es auch wirklich großartig, dass Sie bereits mit blauem Polunder hier im Studio auftreten. Ich habe das schon mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Wenn Sie wollen, organisiere ich Ihnen auch eine... Wenn Sie wollen, organisiere ich Ihnen auch eine Mitgliedsnummer bei der FPÖ. Sie brauchen nur ein Wort, gilt, Sie wissen eh, ein Wort und deine Seele wird gesund. Also ich helfe Ihnen schon dabei, aber Spaß beiseite. Er war klar, er war präzise, er blickt nicht, sagen wir mal so, im Gram zurück. Er blickt mit Bestürzung zurück, weil in den 100 Tagen wurde sehr viel kaputt gemacht, sehr viel verloren. Aber er skizziert einen Fahrplan für die nächsten 2, 3, 4 Wochen, in dem eine klare Regierung stehen kann. Voraussetzung ist, und das war heute dieses dieses Wort, das hat sich durch die gesamte Rede gezogen. Vertrauen. Verantwortung, Vertrauen, Ehrlichkeit. Das ehrliche Eingestehen der ÖVP, Zweiter geworden zu sein. Vertrauen aufzubauen, keine Spielchen zu machen, keine Intrigen zu machen, nicht zu tricksen, sonst gehen wir in Neuwahlen. Hier wäre ein anderes Problem. Das Problem ist nicht für mich der Herbert Kickl, der erstens mehrmals im Gegensatz zu allen anderen Regierungen verhandelt hat. Herbert Kickl hat Regierungsverhandlungserfahrung gehabt, Karl Nehammer nicht, im Übrigen Frau Meindl-Reisinger auch nicht und Herr Babler auch nicht. Er hat 2017 die Regierung damals als Generalsekretär mitverhandelt. Ich habe ein anderes Problem. Ich habe das Problem, dass ich erstens den Eindruck habe, dass die ÖVP das Wahlergebnis noch immer nicht kapiert hat und zweitens, dass diese österreichische Volkspartei uns unter der Hand wegbricht. Nicht mir, sondern der Freiheitlichen Partei, unter der Hand dieser Republik. Denn die sind in Wahrheit der Flohzirkus. Ich kann es ja gar nicht oft genug betonen. Ich meine, allein die Nominierung von Christian Stocker, einem Menschen, der die letzten Jahre bei jeder Gelegenheit gesagt hat, dass Kickl quasi ein Rechtsextremer ist, dass der Kickl mit ihm kein Staat zu machen ist, niemand will ihn in dieser Republik, zeugt entweder davon, dass die ÖVP verlogen ist oder dass sie es nicht ernst meint. In beiden Fällen desaströs. Und ich warne daher auch die FPÖ davor, allzu großes Vertrauen in eine ÖVP zu setzen, die gerade im Selbstauflösungsprozess.
Aber dann kommen wir gleich zu den Verhandlungen. Der Herbert Kickl hat ja heute der ÖVP das Angebot gemacht, zu verhandeln. Die ÖVP hat ja schon im Vorhinein gesagt, sie ist bereit. Sprich, wir werden jetzt blau-schwarze Verhandlungen haben. Wer wird denn da wem die Hosen ausziehen? Herbert Kickl der ÖVP, weil er, wie du vorher gesagt hast, in einer sehr starken Position ist, weil er sagt, in den Umfragen bin ich eh erst und sonst gehe ich zur Not in eine Neuwahl. Oder die ÖVP, weil Herbert Kickl Kanzler werden will und die ÖVP bei anderen Ministerien und Themen dafür hart bleiben kann in den Verhandlungen. Wie siehst du das?
Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie sich die ÖVP jetzt aufstellt. Denn eines ist vollkommen klar, unabhängig davon, das ist mir wirklich wichtig jetzt zu differenzieren, unabhängig davon, ob man es gut oder schlecht findet, dass Blau und Schwarz zusammenarbeiten, muss man sich schon die Zeit nehmen, die Redlichkeit in der Politik insgesamt zu reflektieren, wenn wir wissen, dass vor wenigen Wochen die ÖVP in den wirklich schiersten Tönen, ich höre, ein extremistischer Demokratiegefährder wäre. Und das ist Johanna Mikl-Leitner, Claudia Tanner, alle, ich habe wirklich nachgeschaut, wirklich jeder, der irgendwie Rang und Namen hat, sogar die zweite und dritte Reihe haben gesagt, niemals, aber ich verspreche niemals Herbert Kickl. Sie haben nicht gesagt, sie versprechen FPÖ, sie haben gesagt, sie versprechen die Person Herbert Kickl nicht zu unterstützen. So, und ich glaube schon, dass es jetzt wichtig ist, werden wir erleben den Exodus, der jetzt angefangen hat mit Alexander Schallenberg, mit Susanne Raab, der Karl Nehammer, das sind ja zumindest schon mal drei.
Ed Stadler,
genau. Also werden wir jetzt erleben, dass die Personen, die gesagt haben, sie schließen für sich aus und für die ÖVP eine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl, werden die alle gehen und werden dann Menschen verhandeln, die das von sich nicht ausgeschlossen haben? Wir haben ja heute auch schon Statements gehört von Vertretern aus der Industrie und aus der Wirtschaft, die freuen sich ja geradezu darauf, den Steigbügelhalter für Herbert Kickl zu machen. Also werden da neue Leute verhandeln, dann glaube ich, wird ein anderes Ergebnis rauskommen, als wenn eine Truppe verhandelt, die vor kurzem noch gesagt hat, sie sind die Garantie dafür, dass Herbert Kickl nicht an die Macht kommt.
Aber Herr Dupp,
und deswegen glaube ich, es ist schon abzuwarten, mit welcher Truppe die ÖVP jetzt in Verhandlungen geht, ob da auch was Ernstzunehmendes rauskommt oder nicht. Weil ich brauche Herbert Kickl nicht warnen, der, glaube ich, kennt die ÖVP sehr, sehr gut. Und ich nehme an, er hat auch nicht vergessen, was 2017 passiert ist und dann 2019. Aber der Punkt ist, auch als Bevölkerung müssen wir uns die Frage stellen, was ist von einer Truppe zu erwarten, die uns an einem Tag Sonnenschein und am nächsten Tag Regen verkaufen möchte, obwohl sich an den Wetterverhältnissen nichts verändert hat.
Herr Dr. Bornmänner, Schallenberg erklärt seinen Rückzug aus der Politik. Nehammer tritt zurück, Ed Stadler ist weg, Susanne Raab ist weg. Es ist personalident mit jenen vier türkisen Ministern, die vor 3 Jahren unterschrieben haben, dass sie nicht mehr in der Politik sind, wenn Sebastian Kurz nicht mehr Bundeskanzler ist. Das heißt, wir können daher durchaus mit Grandezza das kommentieren, dass sie nach drei Jahren zu einer gewissen Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit gefunden haben. Ist doch schön, dass sie nicht das vierte Jahr sich in den Sack lügen, sondern nach 3 Jahren lügen, im vierten Jahr nun endlich ehrlich sind. Wenn also Herbert Kickl bereits uns einen Dienst als designierter Bundeskanzler erwiesen hat, dann ist es die Konsequenz, die Zuführung der Konsequenz für notorische politische Heuchler, die mit Unterschrift, mit Eid erklärt haben, sie gehen mit Sebastian Kurz, aber auf ihren Sesseln bicken geblieben sind. Erster Punkt, zweiter Punkt. Dass der Herr Schallenberg geht, der die Impfpflicht mit den Landeshauptleuten beschlossen hat, wir müssen die Zügel fester anziehen, da gehört dem Herbert Kickl heute bereits das große goldene Ehrenzeichen mit Stern am Bande verliehen für Verdienste um die Republik Österreich. Dass die Frau Edstadler, Prinzessin Eiskosten, in Salzburg in Zukunft ihre Kälte versprühen kann, bei Herrn Haslauer im Leichenschauhaus, dafür gehört dem Herbert Kickl Dank und Anerkennung. Gut, dass die Frau Raab jemals in der Regierung war, wissen unsere geneigten Zuseher nicht. Das muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen. Also es hat einmal eine Frau Raab gegeben. Okay, so, sagen wir es den Leuten. Das ist so wie die Seppuckenministerin Aschbacher. Also es hat auch die gegeben. So, aber der Rest ist doch wunderbar. Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie, das Problem ist, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, heute, diese Politik des gebrochenen Wortes, einerseits Kickl als Extremisten, niemals wieder und alles drum und dran, das ist ein Riesenproblem. Aber Herbert Kickl hat heute gesagt, dass das für ihn kein Problem ist, weil er nicht in der Vergangenheit wühlt. Es ist aber, und das prophezei ich, es ist für die Österreichische Volkspartei der Makel, der sie die nächsten Jahre so oder so begleiten wird, denn der Sündenfall ist vor Monaten passiert. Den Sündenfall doppeln sie auf, nun, weil sie in der Not, von der Herdplatte genommen zu werden durch Neuwahlen, der FPÖ in den Hintern kriechen. Und der Sündenfall wird passieren, wenn sie in Wahrheit in der Regierung in 2-3 Jahren wieder mit ihren üblichen Spielen anfangen und dem Koalitionspartner die Gurgel durchschneiden. Die ÖVP, aus meiner Sicht, ist in einem desaströsen Zustand. Und das ist ja in Wahrheit für mich das Problem, das ich sehe für die FPÖ, die eine Regierung bilden will, staatstragend sein will, Verantwortung übernehmen will, aber der Koalitionspartner verreckt am Weg. Und zwar moralisch durch das gebrochene Wort und personell durch die Abwanderungsbewegung. Ich meine, ich bin ja der Letzte, der Rattenvergleiche an sich zieht, aber da gibt es ein altes Sprichwort, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Das kommt einem ja so vor. Der Tanker geht unter und jeden Tag hupft jetzt ein anderer runter mit dem Rettungsschiff. Ja, ich bin nicht mehr dabei, ich bin nicht mehr dabei. Das, weißt du nicht, jeden Tag, das ist ja wie die Reise nach Jerusalem. Jeden Tag fällt dort ein Sessel mittlerweile. Und ich gebe Ihnen recht, wenn du am Ende dann nur mehr mit dem Schussdubel vom Erwin Bröll, also mit dem, wie heißt der Stocker, und die unterhalten musst, das wird halt schwierig. Ich sag's nur bei dir gelegen.
Einen Aspekt möchte ich noch einfügen, da geht es um die Basis. Wir haben ja in den Wahltagsbefragungen und auch davor sehr stark immer wieder gelesen und auch gut erhoben, wie die österreichische Volkspartei, wie die Basis, die Wählerinnen, die Mitglieder der österreichischen Volkspartei zu einer Koalition mit Herbert Kickl stehen.
Positiv.
Da, nein. Ja. Entschuldige, nein. Die letzte, die ich kenne, ist 70% der ÖVP-Wählerinnen und Wähler lehnen eine Regierung unter Herbert Kickl ab. Ich glaube, das große Problem ist, wenn du die Wählerinnen und Wähler und die Mitglieder der ÖVP fragst, seid ihr einverstanden, dass es eine Koalition mit Herbert Kickl gibt, in der die ÖVP den Kanzler stellt und quasi das Spiel 2000 noch einmal nachzuspielen, dann werden viele sagen, na, ist uns doch egal, wer unter uns quasi uns die Mehrheit beschafft. Aber das umgedrehte Verfahren zu haben, und wir dürfen nicht vergessen, es ist zwar realpolitisch ein Abstand von 2%, zwischen FPÖ und ÖVP, nach den momentanen Verhältnissen im Nationalrat.
Ja, die momentanen Verhältnisse sind 37 zu 20.
Nein, das ist die Umfrage.
Naja.
Die aktuelle.
Gehen Sie am Sonntag wählen?
Genau.
Sind wir bei 40 zu 80?
Wahrscheinlich. Ja. Aber momentan, und das ist genau das, was sich Herbert Kickl fragen muss, momentan verhandelt er von 28 zu 26.
Ja, aber.
Und gleich, und man darf eines nicht vergessen, also ich wohne ja in einem erzschwarzen Bundesland, Sie wohnen in einem erzblauen Bundesland inzwischen, aber ich noch in einem erzschwarzen, und dort gibt es ganz, ganz viele Menschen, bürgerliche, Konservative, Kirchgänger und so weiter, die sagen, ich erkenne meine österreichische Volkspartei nicht wieder, wenn sie tatsächlich den Herbert Kickl als Kanzler ermöglichen.
Ist
nein, das ist wirklich so, Herr Gross. Warum? Warum? Weil Herbert Kickl in den letzten Jahren immer und immer wieder ganz zentrale Punkte, die für die österreichische Volkspartei identitär sind, wie zum Beispiel...
Darf ich Ihnen jetzt Folgendes sagen? Also... Bis zum 4. Februar 2000 galt die gleiche Masche, die Sie heute bringen, niemals mit Dirk Haider. 2008, am 10. Oktober, sind die, die gesagt haben, niemals gegen Jörg Haider, mit solchen dicken Tränen da gestanden und haben den Tod von Dr. Jörg Haider bejammert. Dann haben die gleichen schwarzen Brüder in den Umfragen gesagt, niemals mit dem Heinz-Christian Strache. Und wie Ibiza durch Heinz-Christian Strache die Koalition 2019 in die Luft geflogen ist, haben die gleichen schwarzen Regimenter gesagt, na, diese Zusammenarbeit zwischen Strache und Kurz, sowas hätten wir ja gebraucht.
Als Juniorpartner.
So, ich weiß nicht. Nein, Achtung. Also, das ist, und jetzt sind wir bei einem folgenden Thema. Es ist wunderbar, dass Sie das gesagt haben. Also als Juniorpartner, als Vizekanzler wäre der Herbert Kickl ganz angesehen. Wunderbar. Ein nobler, anständiger Mensch. Ein Idealist, ein Demokrat.
Nein,
aber wehe, aber wehe, aber wehe, Herbert Kanzler. Also geht es nur um das Wort Kanzler.
Glaube ich nicht.
So, der Aktionsradius eines Vizekanzlers und eines Kanzlers ist bei nicht vorhandenem Durchgriffsrecht, siehe Deutschland, dasselbe. Der Kanzler unterscheidet sich in der Befugnis vom Vizekanzler in keinster Weise, solange er über eigenes Ressort verfügt. Der Herr Vizekanzler über Sport, der Herr Bundeskanzler in Österreich Medien gehabt, mit Medienministerin beispielsweise und die Führung des Bundeskanzleramts. Wir haben keine Richtlinienkompetenz wie der deutsche Bundeskanzler. Das heißt, da geht's nicht. Und das ist jetzt die heuchlerische Debatte. Das ist jetzt wunderbar, dass Sie das auch ins Spiel gebracht haben. Es ist eh immer wieder entlarvend. Ich habe eben gewartet, schon auf die Uhr geschaut, bis Sie die Larven runterziehen. Es geht in Wahrheit nur um die Tatsache, dass es in Österreich Kreise gibt, die ein Wahlergebnis nicht akzeptieren wollen. Und das Wahlergebnis ist eben so, dass in einem von Karl Nehammer ausgerufenen Kanzlerduell, nicht von Herbert Kickl, der Herbert Kickl gewonnen hat. Ja, was soll denn tun?
Aber Herr Groß, das Problem, das Sie haben, Sie haben ja gerade vorher angesprochen, Sie haben angesprochen, das größte Problem der FPÖ ist jetzt wahrscheinlich, dass Sie einen Koalitionspartner haben, von dem man nicht wissen, wie stabil er ist oder wie vertrauenswürdig er ist. Und zur Stabilität...
Ja, die ÖVP ist das neue PZ.
Und zur da kennen Sie sich aus, ja?
Ja.
Das ist aber wirklich eine Gemeinheit. Ja? Das ist wirklich eine Gemeinheit. Also das, Sie haben sich schon mit der Mafia...
Orange ist das neue Schwarz. Oder Schwarz ist das neue Orange. Ja?
Jetzt auch noch PZÖ-Vergleich.
Ich weiß ja, wo unsere Fehler
gelegen sind. Sprechen wir über die ÖVP. Gleich ausführlich.
Ja, passt.
Ja, machen wir ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir über die ÖVP und die Frage, wie ramponiert ist die ÖVP nach diesem Wochenende und wäre es besser gewesen, wenn Sebastian Kurz zurückgekommen wäre. Auch dazu gleich mehr nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, wir kommen zurück. Zweite Runde mit Sebastian Bornmähner und Gerald Gross. Wir sprechen über die ÖVP. Die Frage ist, wie ramponiert ist die ÖVP nach diesem Wochenende? Sebastian, du wolltest vor der Werbung dazu was sagen.
Na, mir ist wichtig, dass wir auf der einen Seite berücksichtigen, was wissen wir aus Umfragen in Bezug auf das Befinden der Mitglieder und Wählerinnen und Wähler der ÖVP. Und vor allem, und das ist der Punkt mit der Redlichkeit, der aus meiner Sicht, es gab jetzt schon einige Berichte, wo auch die Frage gestellt wurde, gibt es eigentlich sowas wie eine Haftbarkeit für die Wahlversprechen, die man vor der Wahl abgibt? Weil die ÖVP und von Kanzler Nehammer abwärts wirklich alle Personen, die Rang und Namen haben, in der ÖVP gesagt haben, wir sind das Gegenangebot zu Herbert Kickl. Wir sind das Gegenmodell und wir versprechen euch etwas. So, die Menschen, viele in der ÖVP, und auch das habe ich mir sagen lassen im Waldviertel, haben die ÖVP zähneknirschend gewählt, obwohl und nicht weil sie diese Regierungspolitik gemacht haben, weil sie gesagt haben, mir ist immer noch lieber eine ÖVP in der Regierung als Kanzlerpartei mit der FPÖ als Juniorpartner, als eine FPÖ als Kanzlerpartei mit der ÖVP in einer Juniorrolle, wo es nicht nur um den Titel geht, sondern wo es schon auch um Repräsentanz geht, wo es um eine informelle Richtlinienkompetenz geht und wo es natürlich darum geht, wer den Ton angibt in einer Koalition. Der Juniorpartner ist immer der, der abbaut in einer Koalition, das wissen wir auch. Und deswegen stelle ich schon auch die Frage, was Sie die Stabilität angesprochen haben, wenn sogar schon ein Franz Fischler. Ich meine, Franz Fischler ist einer der noch lebenden Säulenheiligen der ÖVP.
Jetzt hören Sie aber auf.
Ja, einer der Säulenheiligen. Warum? Weil er maßgeblich die Landwirtschaftspolitik geprägt hat, weil er maßgeblich auch für den Pro-Europa-Kurs der ÖVP gestanden ist. Und wenn so ein Kapazunder wie der Franz Fischler sagt...
Jetzt hören Sie bitte. Jetzt hören Sie auf.
Darf ich ausreden?
Das ist der erste Opa, den du ausreden? Nach Europa geschickt hast, der von der ÖVP. Ja?
Nein.
Kommen Sie mit Fischler, Herrn Johannes Hahn vielleicht Fischler, an, oder Herr Säulenheiliger ist, der ÖVP?
Nein, aber ich glaube, da unterschätzen Sie was gewaltig. Franz Fischler ist jemand, der in der ÖVP hoch angesehen ist und er wird nicht der Letzte bleiben. In Teilen der ÖVP. Die ÖVP ist ja bekanntlich ein Stückwerk. Aber er ist hoch angesehen und wenn so eine Person sagt, sie wird austreten aus der Partei, wenn Herbert Kickl als Kanzler unterstützt wird, dann muss man sich die Frage stellen, wie viele Menschen innerhalb der ÖVP, in der Basis, in den Gemeinden, wird das auch machen. Daran werden wir auch erkennen, wie die Struktur der ÖVP ist. Ich kenne viele anständige, auf einem massiven Wertefundament gebaute christlich-soziale, die in der ÖVP organisiert sind, die dort als Gemeinderäte, als Bürgermeisterinnen und so weiter aktiv sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass für die das leicht ist, einen Herbert Kickl als Kanzler zu unterstützen. Die hätten auch keinen Udo Landbauer als Landeshauptmann unterstützt.
Als nächster kommen Sie dann noch mit der Ingrid Korosek als Säulenheilige der ÖVP daher oder was. Schaut, es gibt Säulenheilige. Julius Raab, Leopold Fegel, okay? Alois Mock. Von mir ist noch Wolfgang Schüssel. Joschi Kreiner. Aber dann sind wir mit den Säulenheiligen, also Senior und Junior.
Riegler.
Aber dann sind wir mit den Säulenheiligen durch. Nicht jeder, der bei der ÖVP Vizekanzler war. Ich schätze den Vizekanzler Riegler und auch den Vizekanzler Buzek, mit dem ich hier im Studio gesessen bin, ist alles drum und dran. Aber jetzt reden wir von Säulenheiligen. Ja? So, die Säulenheiligen sind relativ klar. Also wenn jetzt Fiegel, Mock, Raab und Kreiner aus der ÖVP austreten, dann sehe ich für die ÖVP ein Problem.
Von deinen Lippen immer.
Eben. So, und damit ist das Problem auch erledigt. Ja, so, ganz einfach. Keiner von den vier wird austreten. Und ich glaube, selbst nein, ich kann ihn nicht
interpretieren. Also Fischl ist wurscht, oder was?
Komm, setz dich auf. Wenn jetzt dann noch in der Lichtenfelsgossen die Putzfrau auch noch austritt, dann kommen sie mal mit der auch noch. Jetzt, okay. Aber also, es ist nicht alles, was. Nicht jeder hat etwas zu sagen, der derzeit in ein Mikrofon beißt. Mhm. Aber. Nein, vergessen Sie es. Ja, und dann kommen Sie noch mit dem Herrn Hahn oder vielleicht noch dabei. Das sind ja alles.
Ottmar Karas.
Ja,
auch Wurst sind, oder
ja,
Wurst.
Kommen, ja, der Wurst. Hat, glaube ich, eine Unfallrente. Ja. Ja,
so, aber die Frage ist ja, ja, ist die ÖVP.
Der sollte mehr Probleme mit seinem Schwiegervater gehabt haben, mit dem Kurt Walter, das mit der FPÖ. Gerhard, das möchte ich Ihnen bei der Gelegenheit
auch. Ist die ÖVP langfristig?
Und ich habe im Gegensatz zu ihm mit seinem Schwiegervater kein Problem gehabt, sondern halte ihn für einen guten Bundespräsidenten.
Ist die ÖVP langfristig beschädigt durch diese Kehrtwende? Weil das eine Kehrtwende war, das ist ja, glaube ich, unbestritten. Ja, was denn in den letzten Tagen passiert. Oder ist das Kurzzeitgedächtnis der Wähler mittlerweile so, dass das nach ein paar Monaten oder einem Jahr ohnehin längst?
Du, ich würde sagen, tun wir da gar nicht um ein Dumm spekulieren. Ich sage, es ist dauerhaft beschädigt, einmal für 2-3 Jahre. Ich sehe die ÖVP mittlerweile nur mehr bei 15-14%. Ich glaube, die ÖVP hat sich die letzten 100 Tage, nicht die letzten 48 Stunden, wo sie sich jetzt versucht einzunorden, das halte ich ja noch für vernünftig, was sie jetzt macht, die letzten 100 Tage komplett kaputt gemacht. Ich sehe auch, dass die Nominierung von Christian Stocker in Wahrheit das Zeichen des Kaputten ist, weil er der kleinste gemeinsame Nenner war. Ich hätte mir eine Neustadt gewünscht, Hartmannsdorfer. Ich hätte eingesehen, dass Kurz zurückkommt. Wäre für mich alles plausibel gewesen. Alles plausibel. War das auch sogar für mich plausibel gewesen. Mir wäre auch plausibel gewesen, den Magnus Brunner zum ÖVP-Parteichef zu machen und dafür die Edtstadler zur Migrationskommissarin nach Brüssel zu schicken, weil die ja in Wahrheit immer die Law-and-Order-Linie vertreten hat und der Magnus Brunner durchaus ein herzeigbarer, adäquater Politiker ist. So, kannst aber nicht, weil der hat ja in Wahrheit das Budget verjaugt. Also, jeder hat seine Probleme, aber das wäre alles für mich durchschaubar gewesen. Aber den Christian Stocker, das geht mir nicht ein. Also, mir geht das genauso wenig ein wie Andreas Babler. Das geht mir gar nicht ein. Zwar Stierwascher, die dort stehen und nicht wissen, wie es eine Partei führt. Aber auch wurscht. Scheiße, nicht mein Problem. Wir haben in 2 Wochen die, glaube ich, burgenländische Landtagswahl. Da schauen wir uns dann am Sonntag, werden wir live einsteigen, Bornmänner und ich, weil wir in Burgenland werden nicht extra nach Wien fahren, das sage ich auch bei der Gelegenheit. Naja, Entschuldige, ein bisschen einen Anstand habe ich auch. Also, dann schauen wir uns an, wie groß dort der Wert der ÖVP sein wird. Ganz einfach.
Das Burgenland ist nicht repräsentativ.
Warte, Entschuldige. Ja. Eine Woche länger, in 3 Wochen, haben wir die niederösterreichische Gemeinderatswahl. 23. Jänner.
Ja, aber da ist jetzt der Name Sebastian Kurz gefallen. Und es hat ja wirklich am Freitag, Samstag und Tag
ausgesehen, dass Sebastian, dann, ja,
dass Sebastian
die Kurz, kennen, ja, die kennen nichts davon,
dass Sebastian, ja, Kurz zurückkehrt die und die ÖVP übernimmt. Und dann hat sich das plötzlich gedreht. Es war alles anders. Sebastian Kurz soll gesagt haben, er will nicht den Vizekanzler unter Herbert Kickl machen, wobei es gibt auch einen anderen Teil in der Partei, der sagt es anders, der sagt, er hätte kalte Füße bekommen. Auf jeden Fall stand er nicht mehr zur Verfügung. Wäre das anders gewesen mit Sebastian Kurz? Hätte der ÖVP ein Comeback von Sebastian Kurz was gebracht, deiner Meinung nach?
Auf jeden Fall, weil Sebastian Kurz, ich meine, ich fände es auch extrem spannend, wie Sebastian Kurz es argumentiert hätte, weil er war derjenige, der veranlasst hat, dass zum ersten Mal in der Zweiten Republik ein Minister abberufen wurde, nämlich Herbert Kickl, auf sein Drängen hin ist das passiert, also wie er das argumentiert hätte. Aber ich glaube, Sebastian Kurz hat einfach die Umfragen gelesen, die auch kurz davor erschienen sind, wo ganz klar hervorgeht, dass die Österreicherinnen und Österreicher und nicht einmal die ÖVPler und ÖVPlerinnen den Sebastian Kurz zurückhaben wollen. Und zwar aus genau der gleichen Sache, weil er sein wahres Gesicht gezeigt hat oder es gezeigt wurde durch die Chats, weil wer sich so despektierlich, so abwertend über Würdenträger der katholischen Kirche äußert, über Menschen, die am Flughafen warten und so weiter, also wer das macht...
Das war der Herr Schmidt.
Ja, aber der Herr Schmidt war sein engstes Umfeld von ihm, auch wenn er nachher nicht mehr kannte. Das aber kannst du ihm auch wer zum sich, Vorwurf. Doch, zeig mir deine Freundin und ich sag dir, wer du bist. Und
Herr
ich glaube,
Dr. Bornmänner, Ihre Freundin war die Lena Schilling.
Meine Freundin war die Lena Schilling nicht, aber bitte.
Aber Sie waren befreundet.
Wir waren eine Zeit lang bekannt, ja.
Bekannt.
Ja, also eher meine Frau betreffend, aber wurscht, wie auch immer. Der Punkt ist, aber hören Sie auf, mich immer persönlich...
Nein,
ist,
nein ich kann ja nichts dafür.
Nein, nein, doch. Bleiben
Sie, ich nehme das sofort zurück. Herr Kopf, ich wollte Ihnen nicht so nahe treten. Ich wollte Sie nicht beleidigen.
Genau, lassen wir es. Nein, lassen wir, ich rede jetzt auch nicht über die Freunde.
Nein. Mit voller Hose ist halt Stichtmaul.
Nein. Ich rede jetzt nicht über die braunen Flecken Ihrer Hose. Also, lassen wir.
Wir
wissen, wo das braune Haus ist. Also, gut, wie auch immer, jedenfalls... zurückzukommen. Ja? Entschuldigung, ich rede von Politik, ich weiß nicht, wovon er redet. Wie auch immer. Jedenfalls, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich anschaut. Die Frage eigentlich vergessen. Kurz, danke. Also, Sebastian Kurz, ja, ich glaube trotzdem, dass der für manche Leute ein attraktives Angebot gewesen wäre, weil er im Vergleich zu Herrn Stocker zumindest noch ein bisschen eine Glaubwürdigkeit hätte, weil er die letzten zwei Jahre sich nicht in einer Tour gegenteilig zu dem geäußert hat, was er jetzt machen möchte. Also insofern, okay. Aber ich glaube, in Wirklichkeit Sebastian Kurz hat ein kurzes Zeitfenster gehabt, weil es gibt den Thomas Schmidt, es gibt seine Chats und es gibt den Kronzeugenstatus und da kommt noch was. Der hätte jetzt entweder das machen können mit allen Vor- und Nachteilen oder es schließt sich jetzt dieses Zeitfenster auch wieder. Ich glaube tatsächlich, die Zeit des Sebastian Kurz, auch wenn er selber noch nicht verstanden hat, ist vorbei. Und die Geschichte.
Das war sein Window of Opportunity. Und
ganz genau, ganz genau. Und er hat hoch gepokert und so wie ich das verstanden habe, wenn ich die Medienberichte verfolge, hat er halt einfach einen zu hohen Preis eingefordert. Ich glaube, er wollte die Heliköste wieder zurückholen. Ich meine, da verstehe ich, dass die ÖVP sagt, das sicher nicht.
Ja, geht.
Hat angeblich, habe ich alles gelesen. Wie auch immer, jedenfalls, ich glaube, die Nummer
aber Sebastian Kurz. Susanne Raab ist die Elli Köstinger ein Superstar, das möchte ich Ihnen sagen.
Nein, sorry, ich habe Elli Köstinger erlebt und ich sage Ihnen, die ist kein Superstar und zwar nirgends und zwar im Vergleich zu niemandem. Aber wie auch immer, ich glaube, dass das Wind of Opportunity ist vorbei. Ich glaube, die Causa Kurz ist abgeschlossen. Ich glaube, im FPÖ-Verhandlungspapier steht drinnen Ibiza est finita oder sowas, steht da drin und da steht Strache ist weg, Kurz ist weg. Das ist der Punkt. Also ich glaube, wir sollten jetzt aufhören, über Sebastian Kurz zu sprechen. Diese Geschichte ist endgültig vorbei. Aber was ich die ÖVP wirklich fragen muss, und da möchte ich nochmal anschließen an dem, was ich am Anfang gesagt habe, will sie glaubwürdig, und es ist vollkommen unbenommen, die ÖVP kann selbstverständlich den Steigbügelhalter für Herbert Kickl machen, aber sie kann doch bitte nicht mit dem gleichen Personal den Steigbügelhalter machen, das vor einer Woche, ich habe heute den Radiomitschnitt von Claudia Blackholm gehört, die da in der Bum-Bum-Musik uns allen erzählt, warum Herbert Kickl auf keinen Fall Kanzler oder auch nur Mitglied einer Regierung sein darf. Also ich erwarte mir eigentlich schon, dass die Personen, die so wortreich erklärt haben, warum für sie persönlich, aber auch aus einem politikhygienischen Zusammenhang heraus Herbert Kickl niemals in die Regierung darf, aber jetzt auch den Hut nehmen. Und dann glaube ich, weil ich eigentlich für Neuwahlen bin, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass es Wählertäuschung ist, was da passiert ist und eigentlich ich der Meinung bin, dass die ÖVP, Menschen, die die ÖVP gewählt haben, entscheiden sollten bei der nächsten Wahl, ob sie der ÖVP nochmal die Stimme geben, ob sie es gleich der FPÖ geben, ob sie es nicht vielleicht doch jemand anderen geben. Aber wenn sie das nicht machen, dann sollte der Redlichkeit wegen zumindest das Spitzenpersonal austauscht werden. Also es kann ja wohl bitte nicht sein, dass da jetzt die exakt gleichen Köpfe weiter verhandeln. Und das halte ich für ein großes Potenzial und ja, Herr Gross, mit dem muss sich die FPÖ beschäftigen, weil wenn die FPÖ sich nicht damit beschäftigt und wenn Herbert Kickl das nicht mit reflektiert, dann wird das passieren, dass die Spalt- und Fliehkräfte in der ÖVP innerhalb von einem Jahr so groß werden, dass die
Regierung... Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie, das Hauptproblem ist, wenn wir in der Österreichischen Volkspartei jeden ausschließen würden, der wortbrüchig geworden ist, müssten wir die ÖVP auflösen. Es bleibt nämlich keiner mehr über.
Also ist eh alles wurscht, was man sagt, oder
bestenfalls was? Bestenfalls die Käsemaus, die dort in der Kugel, in der, in, der,
In der Lichtenfels,
aber was sagen
in der
Sie
Betriebskantine.
Uns jetzt? Das Lüge eh okay.
Herr Dr. Bornmänner, das gehört offenbar zum Wesen der ÖVP.
Nein, das stimmt nicht. Vielleicht ich kenne andere Leute in der ÖVP. Seien Sie mal nicht.
Schauen Sie, ich kenne es doch auch alle. Von Graz bis nach Salzburg, von Scheibs bis nach Nebraska, sie sind alle dieselben.
Das also, ist nicht so.
Hey, und das seit 30 Jahren, ja, ich weiß es. Ich kenne genügend anständige Kommunalpolitiker, auch der Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde oder der ehemalige Bürgermeister, die bringen wirklich viel zusammen. Ich habe einige ÖVPler kennengelernt. Ja, eh, aber alles das, was auf Ebene. Auf einer gewissen Ebene agiert, ist doch alles ein Nudelertag. Entschuldigen Sie. Wie gesagt, wenn man die ÖVP an der Wortbrüchigkeit misst und jeden ausschließt, dann müssen wir die ganze ÖVP ausschließen. Es geht leider nicht.
Bundes-ÖVP.
Ja, so Volltreffer. So, also, das ist das Hauptproblem. Aber jetzt noch einmal zurück zu Sebastian Kurz. Wie stellt sich's für mich dar? Der Wirtschaftsbund hat Karl Nehammer zum Rücktritt gebracht. Weil die Wirtschaftsbundabgeordneten am Samstag ca. um 14 Uhr aufgestanden sind und auch dem Karl Nehammer symbolisiert haben, wir stützen keine Regierung mehr. Zeitgleich hat die burgenländische SPÖ...
Gut, ich glaube, es war primär der Hartmannsdorf und der Mara in dem Fall.
Ja, das ist der Wirtschaftsbund. Ja. Der eine ist der Wirtschaftsbundobmann und der andere ist der Generalsekretär. Die Putzfrau war leider nicht dabei. Aber wenn sie das gebraucht hätte für Regierungsverhandlungen, okay.
So. Haben Sie ein Problem mit Putz?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich putze sogar selber. Ja. Also, ja, Geschirrtürkel auf und ab geht's. Ja. So, also jetzt nochmal retour. Der Wirtschaftsbund ist aufgestanden und hat in Wahrheit dem Herrn Nehammer die seidene Schnur überreicht. Der Wirtschaftsbund hat einen Fehler gemacht. Sie haben aber nicht die Mehrheit sich gesichert im Parteivorstand, der dann am Sonntag folgte, um Sebastian Kurz zu installieren. Es kam dann offenbar am Samstag in der Nacht zu einem Gespräch mit Sebastian Kurz, wo realitätsfern die Landeshauptleute dort gesessen sind und geglaubt haben, dass Sebastian Kurz braucht von ihnen was und haben ihm plötzlich Bedingungen abschwören wollen, quasi wie in der alten Bünde-Manier, wir wollen das, du darfst nicht mit dem Kickl, du musst mit dem Kickl, du darfst nur mit der SPÖ oder mit dem und dem. Bis es dem Sebastian Kurz, so wurde es mir zumindest erklärt aus vielen Kreisen, gereicht hat und gesagt hat, wisst ihr was, macht euch einen Scheiß selber. Ich warte auf Neuwahlen und wenn es sein muss, kandidiere ich mit einer eigenen Liste. Das ist so ungefähr das, was sich derzeit für die ÖVP abspielt. Und jetzt gehen wir zur Person Kurz zurück. Schau, ich glaube, jeder Mensch hat in der Politik seine Zeit. Und ich glaube, Sebastian Kurz hatte zweimal seine Zeit, nämlich 2017 und 2019. Die Zeit ist eine andere geworden und das Zeitfenster für Sebastian Kurz hat sich wieder geschlossen. Das heißt nicht, dass sich nicht wieder ein Zeitfenster für Sebastian Kurz in 10 oder 15 Jahren auftut. Wenn du vor 5 Jahren den Bruno Kreisky antreten hättest lassen, dann hätte Bruno Kreisky wahrscheinlich wieder gewonnen. In den 90er Jahren hätte Bruno Kreisky gegen Heider nicht gewonnen. Aber in den 70er Jahren war er ein großer Kanzler. Jede Zeit hat ihre Personen und ihre politischen Personen. Und ich glaube daher, dass die Zeit des Sebastian Kurz vorbei ist, derzeit, temporär, und er bei einer Neuwahl die ÖVP besser abgeschnitten hätte, natürlich als Karl Nehammer. Ich glaube nicht, dass das 20 gewesen wäre, 26, 27.
Wahrscheinlich auch besser als Christian Stocker.
Das unter Garantie, weil Christian Stocker gewinnt nicht einmal in Wiener Neustadt die Schulsprecherwahl, wie wir wissen. Aber dass er auch Kickl nicht eingeholt hätte. Und ich glaube, dass auch die ÖVP kapiert hat, selbst mit Sebastian Kurz ist der Herbert Kickl nicht einholbar derzeit. Das ist das Zeitfenster, das Momentum der FPÖ und des Herbert Kickl. Das werden wir bei den Wahlen in Burgenland sehen. Ich möchte mich nur mal bei den Burgenländerinnen und Burgenländern entschuldigen, auch bei den Fröschen und Gelsen natürlich, aber wir Steirer machen so gern Burgenländerwitz. Das werden wir in Niederösterreich bei der Gemeinderatswahl sehen. Und das werden wir auch bei der steirischen Gemeinderatswahl sehen. Es ist derzeit die ÖVP in Selbstauflösung. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Vielleicht löst sie sich am Ende wirklich selber auf.
Gut, machen wir noch einmal eine ganz kurze Werbepause und dann sprechen wir über eine mögliche blau-schwarze Regierung. Wie könnte das Programm einer solchen Regierung aussehen? Fließt da Milch und Honig, wie der Gerald wahrscheinlich gleich sagen würde? Oder droht uns eine große Sozialabbau? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, willkommen zurück. Dritter Teil mit Gerald Groß und Sebastian Bornmähner. Alles läuft in Richtung Blau-Schwarz. Es gibt viele Teile der beiden Parteiprogramme, die fast deckungsgleich sind, Klammer auf Wirtschaft, Migrationspolitik, Gesellschaftspolitik. Es gibt aber auch gewisse Bereiche, wie zum Beispiel die Außenpolitik, wo die zwei sehr unterschiedlich sind und eigentlich komplett konträre Dinge fordern. A, vielleicht einmal vorangestellt, wird man sich einigen können, beispielsweise bei der Außenpolitik, Russland-Sanktionen, Sky-Shield, diesen Themen, oder wird das noch ein Knackpunkt in diesen Verhandlungen?
Ich glaube, die Frage ist auch die, kann die FPÖ das, was sie den Menschen versprochen hat, auch tatsächlich in ein Programm gießen? Ich würde jetzt einmal, nachdem die ÖVP so eine unfassbare Kehrtwende bis jetzt hingelegt hat, ich hoffe ja immer noch, dass das sich in einer gewissen Weise ändert, aber wenn das nicht so ist, dann muss man auch erwarten, dass sie alle programmatischen Standpunkte aufgibt. Insofern erwarte ich mir keine große Gegenwehr. Gehen wir also jetzt vom FPÖ-Vorschlag aus. Es liegt ja seit Oktober ein Verhandlungsfahrplan am Tisch von der FPÖ. Der ist ziemlich klar ersichtlich, was für sie die roten Linien sind, was für sie die Leitlinien sind, was ihre Wünsche sind. Und wenn man sich das anschaut, dann wissen wir jetzt auf der einen Seite, wir haben gerechnet auf eine Legislaturperiode von 5 Jahren fast 100 Milliarden Euro an Einsparungsbedarf. Also man sagt, zwischen bis zu 18 Milliarden Euro pro Jahr müssen eingespart werden, auf 5 Jahre fast 100 Milliarden sind das, was einmal nur eingespart werden muss. Und gleichzeitig verspricht die FPÖ in ihren Vorstellungen von Körperschaftssteuersenkung bis hin zu anderen Sachen Milliardengeschenke an diejenigen, die ohnehin schon genug haben. Und gleichzeitig verspricht sie, nicht einzusparen bei den Pensionen, bei den Ärmsten, im Gesundheitssystem und so weiter. Jetzt frage ich mich, woher nimmt die FPÖ 200 oder 300 Milliarden Euro in einer Legislaturperiode, die sie brauchen wird?
24 Milliarden sind es, glaube ich. Also die 100, weiß
ich nicht. Nein, 18 Milliarden pro Jahr.
Nein, die ganze Legislaturperiode.
Über die Legislaturperiode.
Ja, ich anders gehört.
Nein, glaube ich, ja. Österreich muss 18 bis 24 Milliarden einsparen und das ist seit 16.12. klar.
Ja, pro Jahr.
Und das, nein, in einer Legislaturperiode. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmeiner, wirklich, kein Schmäh. Es können mehr werden. Ich gebe Ihnen in einem recht, 100 Milliarden werden es nicht, aber das Finanzministerium ist eine Blackbox. Die 24 Milliarden sind Worst Case, der Best Case ist 18 Milliarden. Das auf die gesamte Legislaturperiode gerechnet. Aber es entbindet uns ja als Volkswirtschaft nicht, unsere Wirtschaft zu stützen. Nicht deswegen, weil ich den Herrn Bierer reich machen will. Na, verstehen Sie mich nicht falsch. Oder den Herrn Benk oder wen auch immer.
Der sitzt morgen am Verhandlungstisch.
Der sitzt woanders, aber nicht vom Verhandlungstisch. Ja. Sondern es geht in erster Linie darum, dass wir Arbeitsplätze erhalten müssen. Die gleichen Wirtschaftsforscher, die uns das Defizit von 24 Milliarden ausrechnen, sind jene, die sagen, wenn wir die Wirtschaft nicht sofort entlasten und wettbewerbsfähig machen, haben wir 40.000 Arbeitsplätze.
Wer zahlt?
So, Herr Dr. Bornmeiner, schauen Sie. Erstens, ich sehe einmal in der Außenpolitik, gehen wir es durch. Ich sehe in der Außenpolitik kein Problem. Wegen den Russland-Sanktionen hast du ihn gefragt, der Trump wird sie beenden. In 2 Wochen sind sie erledigt. Vor 3 Tagen war Giorgia Meloni bei Donald Trump in Mar-a-Lago. Vor 2 Wochen war Viktor Orban dort. Der Herr Fico wird irgendwann hinüberfliegen.
Dann also wird das Russland-Thema wird sich Trump lösen. Ist
das Russland-Thema wird sich lösen.
Gut, der Krieg ist vorbei, oder was?
Ich sage Ihnen eines, Trump wird auch diese Sanktionspolitik, die wirtschaftsvernichtend ist, nicht gutieren. Und wird es seinen NATO-Partnern, und die Länder, die ich gerade aufgezählt habe, sind NATO-Partner, hat das Ihnen erklärt und wird
das erklärt. In 14 Tagen ist es erledigt, haben Sie jetzt gesagt.
Ich sage Ihnen, mit der Angelobung von Donald Trump am 20. Jänner wird sich das Problem erledigen. Na, ob sich es am 21. oder am 25. oder am 15. Was? Februar mein Geburtstag erledigt, sei dahingestellt. Was? Das Thema wird sich erledigen. Wer jetzt noch immer glaubt, dass der Krieg dort eine Fortsetzung findet, wo ausgerechnet Donald Trump dem Herrn Zelensky erklären wird, mach's mit dem Olaf Scholz oder mit der Frau Baerbock, das wird nämlich am Ende rauskommen.
Werden wir sehen.
Da werden die Deutschen auch umfallen. Passt. Also, Check erledigt. Zweiter Punkt, Außenpolitik, Russlandnähe. Der Karl Nehammer war beim Wladimir Putin. Mir erklärt das Büro von Wladimir Putin, jedes Mal, wenn der Putin in Österreich war, hat er alle seine Körperöffnungen verstoppeln müssen, weil entweder der Herr Heinz Fischer, der Herr Leitl, der Herr van der Bellen, irgendwo ist einer aus der Körper.
Haben Sie einen regen Austausch im Büro von Putin?
Ja, natürlich.
Ach so, okay.
Die sagen wir, die größten Unterstützer für Wladimir Putin sind immer in der ÖVP und in der SPÖ gesessen. Der Herr Kickl war kein einziges Mal in seinem Leben in Moskau, in Russland, noch nie. Und er hat Putin noch nie getroffen, währenddessen alle anderen offenbar Putin getroffen haben und in regen Austausch mit ihm sind. So. Der Freundschaftsvertrag von vor 10 Jahren unter dem Herrn Strache ist genauso untergegangen wie die Obmannschaft von Heinz-Christian Strache. Also ist das auch erledigt. Der nächste Thema, Einsparung. Gehen wir von den 24 Milliarden aus. Schauen Sie, Herr Dr. Bornmänner, Sky Shield kostet uns 6 Milliarden Euro, möglicherweise 7, zwischen 6 und 7 Milliarden Euro. Ist ein Raketensystem, das genau 100 Kilometer reicht. Das heißt, es landet im Plattensee. Wenn der Russe in Budapest steht und den Plattensee übersetzt, dass wir ihn am Plattensee bekämpfen können mit unseren Raketen um 6 Milliarden Euro, wenn er in Ungarn steht, der Russ, dann können wir nur mehr den lieben Gott bitten und die Schweizer Garde. Aber es ist ja Blödsinn, das Sky-Schild. Außerdem mit unserer Neutralität, aus meiner Sicht nicht vergleichbar, weil es ein NATO-Waffensystem ist. Finde ich nicht in Ordnung. 6 Milliarden, check. Und jetzt ganz, ganz spannend ist, das ganze Asylwesen kostet uns im Jahr 1,9 Milliarden Euro. Hochgerechnet auf eine Legislaturperiode knapp 20 Milliarden. Ich bin jetzt soeben 26 Milliarden Euro eingespart,
ohne wie haben Sie das eingespart?
Dass ich eine, indem ich die gesamten Grundversorgungskosten für Asylwerbende abgeschafft habe. Indem ich es gerade abgeschafft habe.
Na, wie haben Sie
das gemacht? Die 20 Milliarden hochgerechnet.
Was ist das für Zaubershow hörst? Was haben Sie gemacht mit den 100.000 Flüchtlingen?
Ich habe sie zurückgeschickt nach Syrien.
Ach so, Sie haben alles zurückgeschickt.
Ich habe das gemacht, was alle europäischen und österreichischen Politiker vor 5 Wochen versprochen haben, wir bringen jeden von Assad-Geflohenen nach Syrien wieder zurück.
Das habe ich jetzt gerade gemacht. Alle Flüchtlinge haben das Land gebracht.
70% davon. Aber das ist ein spannender Punkt. Du meinst unter Blau-Schwarz.
Ich bin die Ukrainer zurück.
Unter Blau-Schwarz wird rigoros abgeschoben und die 100.000 Syrer werden abgeschoben.
Alle hier, die asylberechtigt sind und Asylwerberinnen, was noch? Alle, die vor 10 Jahren eingebürgert wurden, werden die auch abgeschoben?
Es gibt nach Dublin I und Dublin II, nach geltendem EU-Recht, zu dessen Umsetzung sich Österreich verpflichtet, in Österreich circa eine Anzahl von 3.000 legitimen, legalen Asylwerbern.
Sie werden die zwingen. Sie machen eine erzwungene, eine Deportation machen Sie. Habe ich das richtig verstanden? Ich frage Sie jetzt, sagen Sie es uns.
Herr Dr.
Sie haben gerade gesagt, Sie wollen Einkommen, Sie wollen die gesamten Kosten des Asylsystems.
Herr Dr. Bornmänner, verstehe
ich es richtig?
Nein, Herr Dr. Bornmänner, das ist anders. Wenn Sie einen Steuerbescheid bekommen und Steuern zahlen müssen, ist das eine Steuerdeportation?
Vergleichen Sie jetzt das
wenn du einen Abschiebebescheid bekommst, ist das ein Bitte, willst du vielleicht? Also, da steht drinnen, gegen diesen Bescheid können Sie nicht mehr berufen. Letztinstanzlich verlassen Sie das Land. Herr Dr. Bornmänner, andere Frage.
Also
wenn Sie einen
Menschen
Bankräuber auf frischer Tat ertappen, Herr Dr. Bornmänner, einen Bankräuber auf frischer Tat, ist das eine Justizvollzugsanstaltsdeportation oder wird der in Haft genommen, weil er Unrecht begangen hat? Also, Herr Dr. Bornmänner, wenn wir von 100.000 Syrern im Land 70% haben, die in ihren Asylbescheid geschrieben haben, ich bin geflohen vor Assad.
Ja.
Der Herr Assad aber seinerseits gerade mit einem Petersburger Ei in Moskau vergiftet wird jeden Tag. Nicht mehr in Damaskus ist. Mhm. Die Frau Baerbock, wissen Sie, die Stotterante, mit der deutschen Luftwaffe Konrad Adenauer I mit einem Leukoplastbomber in Damaskus landet. Von den Mächtigen dort nicht einmal die Hand dir geben wird, sie verpixelt wird, weil sie sich nicht verhüllt hat, die feministische Außenpolitikerin, es aber für sie sicher genug ist, in Damaskus zu landen, dann nehme ich doch an, dass es für die 70.000 österreichischen Asylwerber aus Syrien und für die 1 Million aus Deutschland sicher genug ist, oder?
Hören Sie zu.
Naja.
Nein, mir ist es jetzt wirklich wichtig. Ich mache hier eine nüchterne.
Also Sie wollen 100.000 Syrer behalten?
Nein.
Aber wie wollen Sie das außer Land
bringen? Hören Sie, das ist ja das Wunderbare. Hier muss jetzt keine Regierung bilden.
Ja?
Sie und Ihre Kameraden sind jetzt angetreten und haben gesagt, ich will Verantwortung übernehmen. Okay, wir nehmen das zur Kenntnis. Also Herbert Kickl hat heute gesagt, Herbert Kickl möchte Verantwortung übernehmen und Sie als sein, Posterboy, Handelfen,
die Grundversorgung?
Sie sagen, Sie werden die gesamten Asylkosten 1,9 Milliarden Euro pro Jahr einsparen, weil alle Menschen
20 Milliarden
werden.
Nein, es gibt für Asylwerber keine Grundversorgung
Herr
mehr.
Herr Groß,
nein, die können ja da bleiben. Ohne Geld gehen die eh woanders hin.
Also
ich mache das Gleiche, was Orban macht.
Ja, also
Orban zahlt keine Sozialleistungen, also bleiben Sie nicht in Ungarn.
Also das streichen
wissen
jegliche
Sie, dass der
Sozialleistungen.
Orban, genau so ist es.
Okay.
Das ist gleich einmal
erledigt. 18 Milliarden,
26 Milliarden, bin ich bei 24 Milliarden.
Dann kann man ja jedem Österreicher Haus schenken.
Entschuldigung, wollen Sie die Gesundheitsbeiträge erhöhen? Wollen Sie die Steuern erhöhen?
Aber wir sind genau beim Punkt. Was kommt unter Blau-Schwarz? Was kommt da für Österreich zu?
Na, wenn das, also ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die ÖVP genauso ernst zu nehmen ist, wie sie das jetzt in Bezug auf ihr Personal und in Bezug auf das Versprechen von Herrn Kickl ist, nämlich überhaupt nicht. Also wird sie einfach das 1:1 durchwinken, was die FPÖ will. Dann müssen wir davon ausgehen, dass wir eine Körperschaftssteuersenkung haben, die Milliarden kosten wird und dass wir viele, viele sonstige Maßnahmen haben, die die FPÖ setzen will. Ich erinnere an Festung Österreich, die baut sich ja auch nicht vor selbst. Ich nehme an, man wird uns dann irgendwann einmal erklären, wo die 6 Milliarden Euro, die bei Sky Shield eingespart wurden, errichtet werden in Form von einer Festung, weil ich gehe jetzt davon aus, dass man da Zäune, Stacheldraht, Selbstschussanlagen oder an Grenzpolizisten...
Nein, wissen Sie was? Ich habe einen Vorschlag gemacht. Wir bringen Fotos von innen an den Außengrenzen an, da kommt keiner freiwillig her.
Nicht schon wieder persönlich. Merken Sie?
Nein, ich werde nicht persönlich.
Und Sie fragen sich, warum die Leute...
Sie sind die moderne Vogelscheuche des 21. Jahrhunderts. Wir stellen Sie überall an den Grenzen auf und sagen, das passiert mit nicht gelungener Integration.
Einer sachlichen Debatte.
Ja, wir sind in einer sachlichen Debatte. Kehren Sie zurück zur Sachlichkeit.
Herr Gross, ich kritisiere das inhaltliche Programm der FPÖ. Sie greifen mich persönlich an.
Das ist immer das Gleiche. Sie sagen, die FPÖ will eine Festung bauen?
Der Stegenbock.
Ich sage Ihnen seit einem Jahr, dass diese Festung dafür steht, Law and Order einzuführen.
Herr Gross, es steht drin.
Es steht dafür, als bildlicher Vergleich. Law and Order, Grenzkontrollen. Das hat nichts mit einer Festung zu tun.
Der Herbert Kickl persönlich hat versprochen, er wird die Festung Österreich bauen. Und ich gehe davon aus, dass es nicht nur leere Worte sind.
Und was glauben Sie jetzt,
dass man die, dass die
hohen Feste Salzburg nach Spülfeld stellen? Oder
ich gehe davon aus, hören Sie mal zu. Ich gehe davon aus, dass die Festung Österreich Geld kosten wird.
So.
Es wird nicht umsonst sein. So, also wir sehen, wir haben ein Programm. Das, was der Herbert Kickl vorgelegt hat, kostet zig Milliarden Euro.
Wissen Sie was?
Zig Milliarden Euro. Ich habe schon verstanden.
Spannend ist. Wir nehmen die Polizisten von den Weihnachtsmärkten weg und stellen sie einfach wieder an die Grenzen.
Okay,
vielleicht wäre es einmal damit.
Gut,
weil dann können die Leute in dem Land Weihnachten feiern, ohne dass sie mit einem PKW zusammengeführt werden und im Leichenschauhaus liegen.
Dann wissen wir also jetzt, die FPÖ möchte die Bediensteten aus den Gemeinden, in denen sie Dienst machen, aus den Wachposten, die sie Dienst haben, an die Grenze stellen. Super Einsatz. Tolle Idee. Werden sich freuen, die Bediensteten bei der Polizei, dass sie das machen müssen. Okay. Aber was auch immer. Herbert Kickl hat eine Milchmädchenrechnung, eine Milchbubenrechnung hingelegt und hat gesagt, ich verspreche euch Milch und Honig. Und jetzt wird spannend. Jetzt schaue ich mal an, ich warte nicht auf Gegenwehr von der ÖVP, aber jetzt schaue ich mal an, wie er das schafft. Einerseits Budget zu konsolidieren und auf der anderen Seite seine Versprechen einzulösen. Und ich garantiere jetzt schon, der wird die Hälfte von seinen Versprechen nicht einlösen. Warum? Weil das Geld nicht da ist. Und das ist genau das Problem, das wir mit der FPÖ haben und das wir immer schon mit der FPÖ hatten, wenn sie in die Regierung gekommen ist. Es geht nämlich bei den meisten Menschen, die die FPÖ nicht an der Macht haben wollen, nicht darum, dass er persönliche Befindlichkeit dagegen steht. Bei manchen Leuten schon. Aber bei den meisten FPÖlern geht es um die Programmatik. Da werden Dinge versprochen, die nicht haltbar sind. Da werden Dinge versprochen, die nicht finanziert sind. Warten wir ab, ich lasse mich... Herr Kross, bitte lass es mir ausgehen.
Ja, nur...
Na, schau, Ihre persönlichen Untergriffe muss ich ertragen, aber lass es mich doch bitte ausreden. Nein, überhaupt nicht. Ich weise darauf hin, dass wir einen gelebten Widerspruch haben zwischen den Versprechen der FPÖ, die in ihrem Wahlkampfprogramm drinnen stehen und die auch im Leitfaden zur Regierungsbildung drinnen stehen und zwischen dem, was unsere reale Situation ist. Und Niki Fellen hat mich gefragt, was, glaube ich, wird kommen? Und ich sage, ich glaube, dass nicht einmal 10% von dem Programm der FPÖ kommen, außer irgendwelche Nebelgranaten, wie zum Beispiel, es muss Deutsch am Pausenhof gesprochen werden und Asylwerber müssen jetzt X statt Y schreiben. Das interessiert aber niemanden. Was wirklich relevant ist, wo sind die Jobs? Wo ist die Kohle? Ja. Wo ist das, was wir wirklich brauchen,
Herr Kross? Jetzt frage ich Sie, Herr Dr. Bornmänner, warum hat Ihnen diese Antwort Ihre grünen Freunde, Ihre linken Freunde und der von Ihnen geschätzte Herr Nehammer nie gegeben oder der von Ihnen geschätzte Herr Babler nie gegeben? Aber jetzt, ich beantworte sie Ihnen. Herr Dr. Bornmänner, im Jahr 1999 hat die Freiheitliche Partei plakatiert Kinderbetreuungsgeld. 2001 ist das Kinderbetreuungsgeld gekommen. Sie haben plakatiert Bundestierschutzgesetz, das Bundestierschutzgesetz ist gekommen. Behindertengleichstellungsgesetz, das Behindertengleichstellungsgesetz ist gekommen. Abfertigung neu ist gekommen.
Dann sagen Sie uns doch.
Zusammenlegung Arbeiter und Angestellte wurden gleichgestellt.
Okay,
all das hat gehalten.
Also was wird jetzt kommen?
Jedes Mal dann, wenn die... Nein, ich möchte jetzt mit einer historischen...
Auf was muss man sich einigen?
Nein. Ich möchte mit einer historischen Unwahrheit jetzt aufräumen. In beiden Regierungsperioden, in einer, die ich als Mitarbeiter teilzuverantworten hatte zwischen 2000 und 2005 an der Seite des Herbert Haupt und in der, die ich beobachtet habe, 2017, 2019 zwischen Kurz und Strache, wurde auf Punkt und Beistrich gute Arbeit geleistet. Und die Regierung des Kurz und Strache, die gut war, ist und inhaltlich viel weitergebracht hat, Ist nur gescheitert wegen einem Video aus dem Jahr 2000.
Jetzt halten wir es mit Herbert Kickl und machen keine Vergangenheitsbewältigung, sondern was kommt jetzt? Schauen wir in die Zukunft. Was kommt?
Jetzt kommen zwei Wahlkampfprogramme. Das Wahlkampfprogramm der Freiheitlichen Partei. Das Wahlkampfprogramm.
Aber kommt da ein Programm in der Steiermark deiner Meinung nach auf Bundesebene umgesetzt?
Es gibt jetzt zwei Wahlkampfprogramme. Noch einmal. Diese zwei Wahlkampfprogramme werden jetzt übereinander gelegt. Und man sieht, wo Schnittmengen sind. Und diese Schnittmengen werden außer Streit gestellt. Das vornehmlichste Thema ist die Entlastung der Wirtschaft, des Wirtschaftsstandortes, die Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit, die Herstellung der Sicherheit und die Herstellung auch der Identität unseres Landes. Herbert Kickl hat es heute genannt als Wiederaufbau. Und hat er vollkommen recht, wir müssen wieder aufbauen. Das heißt, es kann auch nur besser werden in dem Land mittlerweile, weil da Ihr Freund, der Werner Kogler und die Leonore Gewessler und wie es alle geheißen haben, mit dem Herrn Nehammer in Tateinheit dieses Land in Wahrheit zerstört.
Was heißt das konkret?
Die ganze CO2-Bepreisung, weg damit.
Also CO2-Bepreisung, weg damit.
Damit auch der Klimabonus, weg damit.
Aber wenn keine
CO2-Bepreisung drinnen ist, nein, es hebt sie auf. Weil also du brauchst nicht den Leuten auf einer Tasche das Geld nehmen und in die andere wieder
zurück. Also Klimabonus wird gestrichen und
CO2-Bepreisung Veto. Okay. Ist damit zum Beispiel weg.
So,
das ist Forderung der FPÖ.
Gut.
Diese Forderung,
nächstes
Einsparung, Sky-Shield. Schauen wir, ob es gelingt.
Passt.
Dritter Punkt, Rückfahren der Kosten für Asylwerber.
Passt. Durch außer Landes bringen oder Streichen von Sozialleistungen.
Wie bitte?
Durch außer Landes bringen oder Streichen von Sozialleistungen.
Wahrscheinlich beides.
Ja, ich hab's verstanden.
So, check.
Bestandsaufnahme.
Und so wird man Entlastung Wirtschaftsstandort, möglicherweise wird es Steuerentlastungen für Unternehmerinnen und Unternehmer geben, weil du die Arbeitsplätze retten musst und die Lohnstückkosten zurücktreiben musst. Aufhebung der Sanktionspolitik, damit sich unsere Energiemärkte wieder beruhigen. All das ist drinnen. Und wir werden endlich aufhören, diese Klimahysterie, die uns die letzten Jahre und Jahre begleitet hat, die so viel in dem Land zerstört haben, hinzuführen zu einem ordentlichen Umweltschutz, aber die Klimahysterie hintanzustellen. So, mehr als genug zu tun. Dann werden wir, was auch zu lösen ist, denkt keiner dran, die Gesundheitsmisere, die uns hinterlassen worden ist, ist zu lösen, und die Pflegemisere ist zu hinterlassen. Ja, man wird, geben Sie dieser Regierung, Sie haben kein einziges Mal und wie den Herrn Nehammer oder den Herrn Kogler in dem Studio gefragt, schon immer, lasst sie weiter regieren, schauen wir, irgendwann kommt was anderes raus. Geben Sie diesen Verhandlern jetzt 2-3 Wochen Zeit. Und dann haben wir ein Regierungsprogramm da und dann können wir uns genüsslich abarbeiten.
Okay, das werden wir das sehr ausführlich tun die nächsten Wochen. Ja, wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann schauen wir doch ein bisschen in die Vergangenheit und zwar auf die Ampelverhandlungen. Woran sind die jetzt im Endeffekt gescheitert und vor allem, wer ist schuld daran? Da sagt ja derzeit jeder etwas anderes. Das ist ein bisschen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten oder Rosenkrieg, der sich da abspielt. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Gerald Gross und Sebastian Born-Mehner sind nach wie vor im Studio. Spannende Diskussion heute. Wir haben, glaube ich, Blau-Schwarz jetzt einmal zumindest für den heutigen Tag oder Abend abgearbeitet. Kommen wir noch zur Ampel. Da fragen sich irgendwie viele, auch politische Beobachter, Experten, was ist da passiert, dass Anfang der Woche alle noch getan haben, wir sind kurz vor einer Einigung, es schaut super aus, und am Freitag stehen die Neos plötzlich vom Verhandlungstisch auf, lassen alles platzen und einen Tag später lässt die ÖVP es dann mit der SPÖ platzen. Wer ist schuld daran? Wer hat diese Ampel im Endeffekt gekillt?
Ich glaube, das, was der Ampel am Schluss den letzten Rest gegeben hat, ist auf der einen Seite die Unzufriedenheit innerhalb der ÖVP, wo der Druck einfach immer größer geworden ist, nicht Kompromisse zu schließen. Plus die Marktradikalität, das muss man wirklich so nennen, von den Neos, von den Neoliberalen, weil das, was ich gehört habe, was die Forderungen waren von Neos und ÖVP, wo die beiden auch deckungsgleich waren, wo die gesagt haben, das können wir gemeinsam so beschließen und von dem ich mich sehr gespannt bin, was davon sich dann in dem nächsten Programm mit der FPÖ findet, waren zum Beispiel so Irrsinnigkeiten wie ein Steuerwettbewerb unter Gemeinden. Also dass zum Beispiel Baden, Vöslau und Gmünd sich ausmachen untereinander, in welcher Gemeinde zahlt der Konzern weniger Steuern. Also quasi das Schweizer Modell, dass es einen Wettbewerb untereinander gibt. Das wollten die haben. Oder eine Verländerung der Gesundheitsversorgung, damit in Zukunft nur noch über Leitspitäler gestritten wird in den Ländern und nach jeder Wahl Spital aufgesperrt und wieder zugesperrt wird. Also lauter Vorschläge, die letztlich wenig Geld gebracht hätten, aber auf der anderen Seite eine sehr große Belastung für die Menschen gewesen wäre. Und dass da die SPÖ sagt, sorry, da können wir nicht mit, obwohl sie von ihrer Forderung der Erbschafts- und Vermögensteuer schon Abstand genommen haben, weil die wollten das nicht mal mehr durchbringen, das kritisiere ich, aber die haben sogar gesagt, wir machen das nicht. Aber wir wollen halt nicht, dass jetzt auf Kosten der Arbeitenden, der Familien, der Senioren, der Alten und der Kranken eingespart wird. Das verstehe ich auch. Also ich habe das Gefühl, das, woran es gescheitert ist, sind die neoliberalen Einsparungspläne auf dem Rücken der Menschen durch ÖVP
und der Babler hat die gut Neos verhandelt, oder?
Die Neos stehen das logischerweise anders.
Na genau,
das ist, stopp. Meinung, aber sie wollten eine Pensionsreform, wo sich der Babler quergelegt hat.
Ja, Gott sei Dank. Na, entschuldige, aber ich weiß, Pension, gutes Thema und ich bin sehr gespannt, was die FPÖ da macht, weil die haben in ihr Programm reingeschrieben, sie versprechen, dass es zu keiner Erhöhung des Pensionsantrittsalters kommt. Was ist das große Problem bei den Pensionen? Die Neos, natürlich mit Unterstützung der ÖVP oder zumindest des maßgeblichen ÖVP-Teils, der jetzt auch die Macht übernommen hat, des Wirtschaftsbunds, die wollen, dass die Menschen immer mehr hackeln. Nur wir haben das Problem, dass die meisten Menschen nicht einmal das reguläre bisherige Pensionsantrittsalter erreichen, weil sie körperlich oder psychisch nicht mehr können. Weil sie Jobs machen, die halt nicht in der 8. Bezirk oder im Ballhausplatz stattfinden, sondern in Pflegeheimen und Co. Also die Leute sind hinig, die sind fertig, die können einfach nicht noch länger arbeiten. Und die Neos und die ÖVP sagen, na, lassen wir es länger hackeln. Machen wir 67 Jahre, machen wir 70 Jahre Antrittsalter. Und das ist auch etwas, wo die SPÖ als einzige, und ich bin gespannt, ob vielleicht auch die FPÖ, aber bis jetzt die SPÖ als einzige gesagt hat, aber keinen einzigen Tag länger arbeiten. Was wichtig ist, dass wir die Leute gesund halten und gesund machen, damit sie das reguläre Antrittsalter erreichen. Damit wäre schon viel geholfen. Wenn die Leute nicht mit 62, sondern mit 65 in Pension gehen würden, dann würden wir uns ja Milliarden schon sparen. Das ist das große Versagen der bisherigen Bundesregierung, dass sie es nicht geschafft haben, die Leute so im Arbeitsleben zu halten, dass sie nicht mit 62 aus allen Löchern pfeifen, weil das ist das große Problem, das wir haben. Und dass sich die SPÖ da dagegen stellt und sagt, da machen wir nicht mit bei diesem Pensionsraub, bei dieser Budgetsanierung am Rücken der Pensionisten, das verstehe ich vollkommen. Und da bin ich aber wirklich gespannt, was von diesen eiskalten Sozialabbaufantasien die ÖVP in das Programm mit der FPÖ reinbringt. Das ist die inhaltliche Ebene. Und dann scheint es, und das weiß ich einfach nicht, dann scheint es tatsächlich auch ein menschliches Problem gegeben zu haben. Also da scheint es, die Neo stellen so dar, die SPÖ stellt so dar, keine Vertrauensbasis gegeben zu haben. Da scheinen diese drei offensichtlich gesagt, wir vertrauen einander nicht und so geht es halt.
Also ich glaube zwei Dinge. Erstens, dass sich ineinander verschwören, das Kickl zu verhindern, das alleinige Allheilmittel für eine Koalition ist, war das, was ich vor 100 Tagen gesagt habe, es ist zu wenig. Das Zweite, die inhaltlichen Unterschiede, Bornmeiner hat sie skizziert, die es ja zweifelsohne gibt, von denen aber jeder Mensch wusste, das funktioniert nicht. Und der dritte Punkt ist, und das ist schon ein bisschen eigenartig, Herr Dr. Bornmeiner, dass Sie den Babler so ganz auslassen, der Babler, der in einem Brüllton die Doris Bures attackiert, danke für nichts, und dort erklärt, ich sprenge das alles in die Luft.
Sagt wer?
Steht in Protokollen.
Von wem?
Ist er Verhandler? Ja, vom Protokoll.
Von den Neos,
oder? Nein. Aha. Wurde auch mittlerweile von anderen Seiten bestätigt. Mhm. Sickert aus der SPÖ heraus im Übrigen. Jetzt nehme ich nicht an, dass ein Sozialdemokrat lügt, oder? Lügt der Sozialdemokrat, Herr Doktor?
Ich kenne die Quellen nicht, die sitzen
hier. Nein, ich möchte nur. Und da gibt es jetzt einige Geschichten, die jetzt die SPÖ selber zum Besten gibt und dort Verhandler. Zeigt mir, dass ein Höchstmaß an Unprofessionalität seitens der Person Andreas Babler vorhanden war. Und jetzt sind wir genau bei dem
Kann
Thema.
Kann ich sein?
Herr Dr. Bornmeiner.
Ich bin nicht dafür, Sprecher des Andreas Babler.
Ja.
Na, sicher nicht.
Na ja. Na. Aber jetzt sage ich Ihnen was. Der ist limited. Limitiert. Und ich bin ja der Meinung, es muss die geben und die geben. Es muss Blöde geben. Blöde hat es allweil geben, es werden immer mehrer, sagt der Gustl Beierhammer, Meister Eder aus Pumuckl. Es muss auch Blöde geben. Aber den Blöden gebe ich keine Partei und keine Republik. Ich habe ja nichts gegen Blöde. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich bin nicht blöd diskret.
Sie sagen ja auch, Österreich ist eine offene
Psychologie. Nein, nein, bin ich auch der Meinung. Ja, genau. Ich brauche nur in die SPÖ reinschauen. Die schwersten Fälle rennen dort gerade um oder auf der Regierungsbank. Nein, nein, Herr Dr. Bornmeiner, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich diskriminiere auch nicht geistig, ich diskriminiere nicht Menschen, die bei der Verteilung von Hirn vor dem lieben Gott in der letzten Reihe gestanden sind und gesagt haben, ich will eh nicht, ich will eh nicht. Die diskriminiere ich nicht. Aber ich gebe ihnen keine Verantwortung. Und der Herr Babler dürfte sehr limitiert sein. Ich möchte es vorsichtig formulieren, Limited Edition, okay? Das ist bei Uhren und bei Autos was ganz was Sensationelles. Aber der Rest gehört in einen Naturpark eingestellt, unter Minderheitenschutz gestellt. Aber keine Partei führen. Der hat in Wahrheit die Koalitionsgespräche abversandelt. Zu Terminen sind sie nicht einmal gekommen. Die ÖVP sitzt dort, die Neos sitzen dort, da schauen sie alle nach einer halben Stunde auf die Uhr und der Babler sagt, habe ich vergessen, war ein Missverständnis. So ist verhandelt worden, 100 Tage. Wissen Sie, was uns das jeden Tag gekostet hat? Hunderte Millionen Euro Schaden. Durch eine kaputte Wirtschaft und eine handlungsunfähige Regierung. Die haben nicht nur die Dreschniewski-Brötchen und die schwarzen Kamöllbrötchen dort leer gefressen, die Termiten. Und nicht gesoffen auf Steuerzahlerskosten. Natürlich.
Sondern sie nennen die Politiker-Termiten.
Na gut, komm. Also das nehmen wir zu.
Ja, ja, natürlich. Sie haben nicht nur, die haben nicht nur auf Regimentskosten. Nein, ich nicht. Ich entschuldige mich bei allen Termiten. Wirklich, Termiten sind was Nützliches. Aber die haben nicht nur auf Regimentskosten gefressen und gesoffen. Die haben uns 100 Tage lang an der Nase herumgeführt und haben Milliarden Euro Schulden gemacht.
Schauen Sie, wissen Sie, das ist genau der entscheidende Punkt. Sie haben jetzt gerade eine Terminologie verwendet, die wir in diesem Land nicht wollen. Aus gutem Grund, weil sie in der Geschichte schon mal verwendet wurde. Nein, wir wollen das nicht, Herr Gross. Und das ist genau das, warum viele Menschen sagen, sie stellen ja die richtigen Fragen. Sie haben ja vielleicht programmatisch auch die richtigen Ansatzpunkte, aber wie kann jemand, der andere als Termiten bezeichnet, in Regierungsverantwortung?
Einer, der bei einem Buffet sehr zugreift, ist ein Termite. Ich sage immer Buffet, Termite. Nur weil das Termite heißt, ist das noch nicht Terminologie. Ich sage Ihnen nur, ist zwar wortverwandt, Dr. Bormann,
vorher haben Sie von Ratten gesprochen, jetzt reden Sie
beißen
von Termiten.
Beißen Sie sich mit dem Pavlovschen Beißungsreflex am besten selber hinten rein, dann sind
das,
wir wieder.
Das gefällt mir nicht.
Aber, zum Punkt. Die FPÖler als Ratten bezeichnen, das gefällt Ihnen. Aber wenn man von Termiten redet, die Buffets leer fressen, dann werden Sie politisch korrekt.
Sie haben vorher von Ratten gesprochen, jetzt von Termiten, das weise ich zurück. Das möchte ich einfach nur zu Protokoll geben.
Sie, der die FPÖ als Ratten bezeichnet, Sie, der Leute mit dem Kercher behandeln wollte, Sie werden jetzt plötzlich vorne Flammenwerfer.
Peter Westen, ja. Der mit dem Kercher auf dem Plakat gewesen ist.
Das war der Besen.
Nein, das war ein Kercher.
Nein,
Kercher.
War ein Besen.
Ich suche ihn
das Plakat raus. Kercher. Suchen Sie Plakat raus.
Kerchern.
Es war, glaube ich, Besen. Besen.
Ja, gut.
Besen. Steirische Qualität.
Ja, ja, ja.
Ausgekehrt.
Nicht Andreas Babler und die SPÖ sich da wirklich an der eigenen Nase nehmen und sagen, man hat diese Verhandlungen eigentlich verschustert?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin jemand, der, was die Programmatik betrifft, sehr oft auf Seiten des Andreas Babler ist, sehr oft auch auf Seiten von Hans-Peter Doskozil zum Beispiel, weil ich das, was er im Burgenland macht, für wirklich gute linke Wirtschaftspolitik betrachte.
Quadratur des Kreises.
Aber der Punkt ist der, ich bin nicht der Pressesprecher und der Fürsprecher des Andreas Babler. Ich habe mit Andreas Babler seit Monaten keinen Kontakt mehr gehabt und ich habe keinen Einblick. Und das, was ich höre aus der SPÖ, nämlich Beratungsresistenz, Klickenwirtschaft und so weiter, das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich werde mit Sicherheit jetzt nicht der Fürsprecher des Verhandlungsteams der SPÖ sein, das ich nicht einmal kannte.
Naja, geht
und von
ja.
dem ich nicht weiß, na soll,
naja, geht ja.
Nein, aber entschuldige, das ist...
Hat eine der Mitte gebraucht, dass sie wieder vernünftig werden, das sehen Sie einmal.
Der entscheidende Punkt ist der, und das ist der Unterschied zwischen uns beiden, Herr Gross. Ja. Ich kann in der Sache klar benennen, wo meiner Meinung nach Bruchlinien waren, wo ich auf der Seite der SPÖ-Verhandler bin, wie auch von Beppo Muchitsch und so weiter, die sagen, entschuldige, wir können doch nicht die Pensionisten jetzt das Budgetloch der ÖVP becken lassen. Also da stehe ich voll hinter der SPÖ. Aber nein, ich stehe sicher nicht hinter der SPÖ, wenn irgendwelche
Leute persönliche Darf ich Ihnen was zu der Pensionsgeschichte sagen? Wissen Sie, was zum Beispiel spannend wäre? Wir wissen jetzt einerseits, gehen wir mal kurz in ein Thema Pensionen.
Passt. Wichtig.
Wir wissen beispielsweise, der Mensch wird immer älter.
Ja.
Er wird aber nicht gesund alt, sondern er wird teilweise so alt, dass Pflege mittlerweile ein eigener Lebensbereich geworden ist. Das heißt, er arbeitet nicht, ist ein paar Jahre in Pension und stirbt, sondern er wird älter. Das wissen wir. Wir werden auch durch die moderne Medizin älter. Das heißt, wir haben natürlich ab dem 65. Lebensjahr nicht mehr 10 oder 15 Jahre zu finanzieren, sondern plötzlich 20 Jahre. Das ist ja Faktum. An Pensionsleistungen. Nein. Doch, es ist so.
Kennen Sie das durchschnittliche Sterbealter in Österreich?
Herr Dr. Bornmänner.
Na, kennen Sie es?
Herr Dr. Bornmänner.
Na, sagen Sie es.
Herr Dr. Bornmänner.
Was ist der durchschnittliche?
Herr Dr. Wahrscheinlich 87.
Nein, Frauen, 78.
Und wie viele Frauen?
78, Herr Gross.
Und wie viele Frauen?
Nein, es sind 3 Jahre Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die Männer sterben noch früher.
Also 78. Also im 78.
Das heißt, es sind 13 Jahre. Ja. 13 Jahre, Herr Gross. Aber wie viel wollen Sie den Leuten noch?
Und jetzt war aber folgendes.
Sonst noch 5 Jahre.
Nein, ist ja kein Problem.
Was wollen Sie?
Nein, Herr Dr. Bornmänner. Dass die derzeitige Pensionsrechnung war beispielsweise, jetzt nehme ich nur Hausnummer, aufgebaut auf 72. Auf das durchschnittliche Sterbealter 72, 73. Jetzt haben wir plötzlich ein Sterbealter von 78. Ich glaube aber, es ist höher. Nein. Ich müsste jetzt nachschauen.
Schauen Sie nach.
Ja, mache ich.
Machen Sie nach.
Schauen Sie. Und das Problem ist, dass du damit eine notwendige, außer Streit gestellt, eine notwendige Zusatzfinanzierung hast, die du zum Beispiel vor 20 Jahren nicht hattest. Deswegen hat vor 20, 25 Jahren das Pensionsantrittsalter wurde von 60 bei Frauen auf 65 hinaufgehoben. Und heute werden sie Gewerkschafter finden, rote Arbeiterkämmerer, die alle sagen, das war gut. Das war gut so, dass das passiert ist. Ich gehe nur gerade Sterbealter Österreich gerade reinschauen. Ja. 84,2.
Nein, das ist ein Blätzen.
Wenn ich es Ihnen sage. Die Lebenserwartung von Männern stieg im untersuchten Zeitraum von 2005 bis 2019 auf 79,5, für Frauen auf 84,2, warten Sie. Und das sind aber die Zahlen, das sind die, ja, sind gleich geblieben. 2003 79,4 Männer und 84,2 Frauen. Es tut mir leid.
Ja, wenn Sie heute geboren Sie heute geboren werden, es geht nicht darum, wie alt werden unsere Kinder und Enkelkinder. Es geht um die Frage, wie alt werden die Menschen, die jetzt in Pension gehen.
Herr Dr. Bahn-Männer.
Das ist ja unfassbar.
Nein, Herr Dr. Bahn-Männer. Es geht darum, das ist anhand, diese Statistik ist anhand der täglichen Sterbefälle erstellt. Das heißt nicht die, die jetzt in Pension gehen, das ist die tägliche Sterbestatistik, die wird im Jahr zusammengefasst.
Im Jahr 2023 betrug die durchschnittliche Lebenserwartung von neugeborenen Männern in Österreich geschätzt 79 Jahre und Frauen 84 Jahre. Ja. Die jetzt geboren werden.
Nein, Herr Dr. Bahn-Männer. Die Sterbestatistik liegt bei 84,2.
Nein. Nein, das tut mir leid, da haben Sie die falsche Statistik abgerufen. Aber das können die Zuseher zu Hause.
Ich kann das selber googeln. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und dann schauen wir kurz noch auf die Reaktionen aus dem Ausland, die es gibt auf diese vermeintliche blau-schwarze Regierung. Insbesondere in Deutschland natürlich ganz großes Interesse, denn Deutschland wählt Ende Februar. Und die Frage, die sich natürlich viele Deutsche auch stellen, ist das ein Vorbild?
Sterbetafel, 78,2, 83,0.
78,2
Frauen, 83,0.
Jetzt googeln.
Frauen, 83,0.
Schauen wir uns gleich an.
Entschuldigung, ich habe mir...
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend, willkommen zurück. Nicht nur in Österreich gibt es ein großes mediales Echo auf diese voraussichtliche blau-schwarze Koalition, sondern in ganz Europa. Insbesondere in Deutschland schaut man sehr genau drauf, weil wir wissen, Deutschland wählt Ende Februar. Und da könnte natürlich diese Regierungsbeteiligung der FPÖ, beziehungsweise erstmals auch das Stellen eines Kanzlers, eine gewisse Vorbildwirkung auf Deutschland haben. Glaubst du, dass das in Deutschland ähnlich sein könnte oder ist Deutschland da anders gestrickt? Stichwort auch Brandmauer.
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Wenn wir uns das anhören, was der Herr Merz von der CDU in den letzten Tagen an Positionen herausgehaut hat, die im NPD-Verbotsverfahren vor ein paar Jahren Thema waren, nämlich die Frage, ob man Menschen, die hier geboren sind, Menschen mit einer unterschiedlichen Staatsbürgerschaft anders behandeln darf, da mache ich mir sehr große Sorgen, in welche Richtung Deutschland geht. Und ich glaube, dass jeder Erfolg eines rechtsextremen Politikers in einem europäischen Land den Erfolg eines anderen rechtsextremen Politikers natürlich unterstützt. Wir haben ja erlebt, wie in Österreich die FPÖ durch ihre Kontakte, die sie ja gezielt gesucht hat, Gerald Gross hat uns ja erzählt, dass der Verbindungsmann der FPÖ im Ausland Harald Wilimski ist, Tesa-Harry, Champagner-Harry genannt.
NATO-Harry haben sie gesagt.
NATO-Harry, ja, ganz NATO-Harry, genau, auch NATO-Harry. Bin gespannt, wie die FPÖ
zu NATO war. Auf der Welt. Ja.
Also natürlich 1998, nicht böse, ich glaube, der NATO-Harry...
Schaut noch recht jung aus.
Nein, das glaube ich nicht. Ja, wurscht, wie auch immer. Jedenfalls der Punkt ist, die FPÖ hat bewusst zu Viktor Orban, zu Salvini, bewusst zu Gerd Wilders und so weiter, wie sie alle heißen, die versammelten Extremrechten und Rechtsextremen Europas, Marine Le Pen, überall Kontakt gesucht und sich natürlich auch mit denen stark vernetzt. Und wie wir auch wissen, zum Beispiel im Bereich der Jugend, im Bereich der identitären Bewegung, gibt es einen ganz massiven Austausch zwischen Deutschland und Österreich. Also, das ist auch der Grund, warum der Gerald Gross zum Beispiel Wahlwerbung für die AfD in Deutschland macht. Das ist doch vollkommen logisch. Also gibt es eine ganz, ganz starke Verbindung zwischen FPÖ, wo der Herbert Kickl das als Schwesterpartei die AfD bezeichnet hat, und der AfD. Das bedeutet, dass natürlich der Erfolg der FPÖ und eine mögliche Kanzlerschaft in Österreich massive Auswirkungen auf Deutschland haben werden. Und es ist leider geschichtlich betrachtet immer schon so gewesen, dass Österreich im Bereich des Rechtsextremismus für Deutschland eine besondere schlechte Bedeutung gehabt hat. Und deswegen halte ich es für extrem gefährlich, dass wenn in Österreich jetzt eine Legitimierung, Relativierung von einem gewissen Gedankengut eintritt, das im Gefolge des Herbert Kickl zu finden ist, nachweislich, dass wir das auch in Deutschland erleben werden. Und wir haben in Deutschland Menschen wie zum Beispiel Björn Höcke, der will nicht einmal der Gerald Groß anstreifen. Es gibt Leute, die sind zu radikal für Gerald Groß. Also das sind ja, was ist das noch? Ja? Ich meine, das sind ja schon, gut. Und genau das ist das große Problem. Die AfD wird natürlich Aufschwung erfahren. Die liegt jetzt bei ungefähr 18-19%. Wir werden schauen, wie es die nächsten Monate weitergeht. Lang ist ja der Wahlkampf nicht mehr. Aber wir haben das Problem, Deutschland ist 10 Jahre hinten nach, was die den österreichischen Rechtsruck betrifft. In Österreich hat es begonnen mit dem, was gesagt wird und was sagbar wurde. Und jetzt ist es das, was im Wahlergebnis sich abbildet. Und in Deutschland ist genau das Gleiche. In der CDU hatten wir vor ein paar Jahren noch eine anständige Politikerin wie Angela Merkel. Und jetzt haben wir an Friedrich Merz. Jetzt haben wir Friedrich Merz. Angela Merkel war nicht CDU. Und jetzt haben wir Friedrich Merz, der darüber schwadroniert, ob man nicht vielleicht die Staatsbürgerschaften aberkennen soll von Leuten. Das ist doch irre.
Herr Dr. Bornmann, die deutschen Unionsparteien waren in den 70er und 80er Jahren von Reden gekennzeichnet, die beispielsweise ein Franz Josef Strauß gehalten hat. Wenn Franz Josef Strauß, der große Ministerpräsident von Bayern, heute dieselben Reden noch einmal halten würde im Jahr 2025, würde der deutsche Verfassungsschutz ihn sofort einsperren. Das zu dem Thema, okay? Nur damit wir uns einmal verstehen, was da passiert ist. Nicht der Franz Josef Strauß hätte sich verändert, sondern offenbar eine politisch korrekte, toleranzbewegte, gutmenschliche Liga, die in Wahrheit nichts anderes tut, als die Meinungsfreiheit zu zensieren. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das, was wir aus Österreich für Deutschland lernen können, ist, baue keine Brandmauer, du verbrennst dich dahinter selbst, das Pfötchen. Weil die ÖVP, die in Österreich eine Brandmauer rund um Kickl bauen wollte, hat sich nun in einer Gruft selbst flambiert, kremiert. Das ist nur mehr Asche über. Zweiter Punkt, dritter Punkt. Agitiere und agiere niemals gegen das Volk. Grenze niemals Wähler aus. Der Wähler hat immer recht, die Demokratie ist gut und wertvoll. Der vierte Punkt. Dass die AfD über Jahre diffamiert und verleumdet wird, verfolgt wird, von den Medien ausgegrenzt wird, wegen politischer Forderungen, die nun 2 Monate vor der Wahl der Herr Merz und der Herr Söder selbst aufstellen, die über ihren Herrn Verfassungsschutzpräsidenten in Berlin die AfD verfolgen ließen, das ist eine Kutzpe, würde man so richtigerweise sagen. Und der fünfte Punkt ist, ich nehme mit großer Genugtuung zur Kenntnis, dass diese Woche Elon Musk Alice Weidel eine Plattform gibt. Warum? Weil bisher die AfD in Deutschland von allen Medien ausgegrenzt worden ist. Währenddessen beispielsweise aber der Herr George Soros und der Herr Bill Gates sehr wohl deutsche Politiker unterstützt haben. Und es kein Problem war. Währenddessen deutsche Politiker hingegen selbstverständlich für Kamala Harris und gegen Donald Trump, für Emmanuel Macron und gegen Marine Le Pen ausgerufen haben. Und es daher auch legitim sein muss, dass ein amerikanischer Unternehmer, der in Deutschland zigtausende Arbeitsplätze hält durch seine Tesla-Werke, sich auch Gedanken macht und nun endlich mit der Alice Weidel ihrem Interview Waffengleichheit mediale herstellt. Daher nehme ich es mit größter Genugtuung zur Kenntnis, wie der Hirnerstall in Berlin wieder herumgackert, aber am Ende nur heuchelt. Wieder nur Heuchler und Lügner. Und die AfD wird 25% haben. Das kann ich Ihnen heute auch schon garantieren, wenn es so weitergeht.
Dann sprechen wir noch kurz über Elon Musk, weil der Gerhard Groß das Thema jetzt aufgebracht hat. Das war ja eine große Debatte in Deutschland. Darf ein Elon Musk eine Wahlempfehlung für die AfD und Alice Weidel abgeben? Hat er in einem Gastkommentar in der Welt getan.
Ich glaube, man muss differenzieren zwischen Elon Musk, dem Unternehmer, der selbstverständlich genauso wie alle anderen Menschen seine Meinung sagen darf, und Elon Musk, demjenigen, der den Algorithmus von X, also einem Nachrichtendienst, der vor allem außerhalb von Österreich und Deutschland eine sehr große Bedeutung hat, beeinflussen kann. Das halte ich für hochproblematisch. Ich glaube schon, dass wir uns Gedanken machen müssen. Ich weiß, Gerald Groß liebt zum Beispiel TikTok. Das ist eine chinesische Propagandaplattform.
Also ich bin schon ein chinesischer Spion.
Offensichtlich.
Putins?
Ganz offensichtlich.
Bings? Ja, das sind Freunde. Und Trump-Spion.
Dass die 30 gut verstehen,
ich ist bin die Matahari also, des 21.
Ja,
Jahrhunderts.
Gut, dass die Leute es endlich gerade eingestellt haben. Also, ich finde es hochproblematisch. Wir sehen das im Bereich der Radikalisierung, weil irgendwelche Salafisten auf TikTok unsere Jugendlichen zu irgendwelchen Attentätern machen wollen. Wir sehen das, weil irgendwelche rechtsextremen Handpuppen von irgendwelchen Parteien dort ihre Sprüche rausklopfen. Und wir sehen, dass Algorithmen gezielt und bewusst beeinflusst werden, um politische Ziele zu erreichen. Und ich halte es aus europäischer und vor allem aus österreichischer Perspektive für hochproblematisch, dass wir immer noch keinen Weg gefunden haben, wie wir da regulieren können. können. Ich glaube, wir müssen endlich dafür sorgen, dass nicht mehr unsere Kinder, aber generell die Bevölkerung von irgendwelchen Hasspredigern im Netz mit Algorithmen verstärkten Botschaften rein.
Also der Herr Elon Musk ist ein Hassprediger.
Also hören Sie mal, was der schreibt, bitte. Und das, was die Botschaften, wissen Sie, was er gerade über den Keir Starmer gesagt hat? Ja. Er ist an der Vergewaltigung von Großbritannien beteiligt. Der ist ja geisteskrank. Also die Wörter, die Elon Musk verwendet, das ist die Sprache des Gerald Gross. Das ist die Sprache des Gerald Gross.
Der Spion
und das ist der Punkt. Nein, Sie sind ein Demagoge, genauso wie das Elon Musk.
Wissen Sie, was Sie für
und das ist, nein, lassen Sie mir ausreden. Und das große Problem, Niki Feller hat mich darauf angesprochen, wie ich das finde, dass Elon Musk das macht. Ich halte es für hochproblematisch, wenn ein Mensch, der so viel Einfluss auf die Informationsverbreitung hat, sich parteipolitisch engagiert. Denn er engagiert sich nicht für ein Sachthema, sondern er sagt, wählt Marine Le Pen, wählt Giorgia Meloni, wählt Alice Weidel, wählt Viktor Orban und er verfolgt eine Agenda.
Herr Dr. Ballmeiner, toller Vortrag. Wissen Sie, wo ich den Vortrag vermisst habe? Als ein deutsches Medium Donald Trump den US-Präsidenten mit Adolf Hitler verglichen hat. War alles kein Problem. Als Frank-Walter Steinmeier zur Wahl von Kamala Harris aufgerufen hat, war alles kein Problem. Als Olaf Scholz in der Le Mans einen Gastkommentar abgeliefert hat und zur Wahl von Emmanuel Macron und zur Nichtwahl von Marine Le Pen ausgerufen hat, war alles kein Problem. Als Frank-Walter Steinmeier die Wahl in Rumänien als illegitim erklärt hat, alles kein Problem. Der Herausforderer wurde soeben bestätigt bei demokratischen Wahlen. Als sich deutsche Politiker und deutsche Zeitungen bis um den Hindukusch um die Demokratie gefährdet haben, samt der Frau Baerbock, von China bis nach Moskau, bis nach Argentinien und nach Chile und ich weiß nicht wohin, Haltungsnoten verteilt hat, alles kein Problem. Als der Herr George Soros in Europa Parteien finanziert hat und Medien finanziert hat, gegen die eigenen Völker, alles kein Problem. Als der Herr Bill Gates ein- und ausgegangen ist in den europäischen Staatskanzleien, sein Geld locker und flockig gemacht hat für europäische Wahlen, die ihn nichts angehen, alles kein Problem. Aber weder Elon Musk postet auf seinem privaten Account, nicht einmal auf Twitter, auf seinem privaten X-Account, eine Empfehlung für die AfD und gibt der AfD eine Plattform. Da geht die Welt unter. Ja, da drehen alle, da gehen bei allen die Sicherungen raus. Selbst immer mit dem moralischen Zeigefinger erklären, wer wen wo zu wählen hat, betreutes Denken, betreutes Wählen, weltweit die deutsche Weltmacht, die allen die Moral erklärt. Aber dann, wenn man mal den Deutschen erklärt, dass sie in Wahrheit bei Meinungsfreiheit, Wirtschaft, Sozialen und Sicherheitspolitik gescheitert sind und die größte Gefahr für die deutsche Politik nicht der Elon Musk heißt, sondern die größten Verräter und Attentäter an der deutschen Demokratie im Bundestag sitzen, dann ist plötzlich die Welt am Ende. Und das verstehe ich nicht. Daher begrüße ich es, wenn Elon Musk sich einmischt. Weil, wenn es die einen dürfen, sollen es die anderen auch dürfen. Wobei, ich muss Ihnen ansagen, ich bezweifle es, dass sowohl ein Herr Soros als auch ein Herr Gates als auch ein Herr Elon Musk nur irgendwen in seinem Wahlvotum beeinflussen werden. Warum? Weil die Österreicher sich auch nicht aus Brüssel diktieren lassen, wenn sie wählen sollen. Und die lassen wir auch weder vom Herrn Musk oder vom Herrn Putin oder vom Herrn Trump oder sonst dem sagen, wen ich zu wählen habe. So, das, was hier passiert, ist mediale Waffengleichheit. Nicht mehr und nicht weniger. Und aus meiner Sicht ist das gut so.
Gut, für heute sind wir am Ende. War eine spannende, hitzige Diskussion. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter. Und nächste Woche dann wieder mit Sebastian Ballmeiner und Gerald Gross.